Wir befinden uns in einer Zeit, die 150 Jahre lang von fossiler Energie geprägt wurde. Alle Gesetze, wie wir uns bewegen, wie wir heizen, wie wir kochen, ist geprägt von fossiler Energie. Und natürlich, wenn du ein System über 150 Jahre aufbaust, dann versuchst du, das System zu erhalten. Und es gibt nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern natürlich gibt es Menschen, die haben das aufgebaut und denen kann man jetzt nicht sagen, ihr habt das alles falsch gemacht. Das heißt, für eine Partei, jetzt rein rational, ist es natürlich schwierig zu sagen, einem Teil der Klientel, das war ein Blödsinn, was ihr gemacht habt.
Vorsicht heiß. Der Profil Klima-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Vorsicht heiß, dem Profil Klima-Podcast. Mein Name ist Franziska Tschugan.
Und ich bin Christina Hiebtmeier.
Die Debatte über Klimaschutz und Klimakrise polarisiert immer mehr. Da gibt es die einen, die den Klimawandel immer noch herunterspielen und die anderen, die alarmistisch Panik verbreiten. Wie die Debatte im vergangenen Jahr in Österreich gelaufen ist, hat sich das Meinungsforschungsinstitut Foresight, vormals SORA, sehr genau angeschaut. Die MeinungsforscherInnen haben analysiert, wie sich die politischen Parteien in den heimischen Medien zur Klimakrise geäußert haben. Bei uns zu Gast ist heute Florian Maringer. Er hat vor kurzem gemeinsam mit der Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer Kontext, das Institut für Klimafragen, gegründet und die Studie in Auftrag gegeben. Außerdem war er 3 Jahre lang im Kabinett von Klimaministerin Leonore Gewessler zuständig für Klima- und Energiepolitik. Herzlich willkommen, Florian Maringer.
Hallo.
Ja, auch von mir herzliches Willkommen. Wir haben jetzt gehört von der Studie, wie spricht Österreich über die Klimakrise, über den Klimaschutz, was ist da herausgekommen? Was sagen die Parteien da so?
Naja, im Wesentlichen muss man, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Wir haben heuer schon 3 Analysen gemacht zu dem Thema, weil es einfach sehr wichtig ist, sich anzuschauen, wie wird der Diskurs in Österreich geprägt. Wir sehen mittlerweile global eigentlich, dass das, was früher als Klimawandelleugnung eigentlich gemacht wurde, also Denial, das gibt es heute nicht mehr in der Form. Das wurde abgelöst durch Delay, also Verzögerung, Verschleppung. Also den Konsens darüber, dass es den menschgemachten Klimawandel, die Klimakrise eigentlich gibt und die Folgen sind eigentlich weitgehend, ich würde sagen, fast absoluter Konsens. Und mittlerweile ist es eben gewandert dahin, die Maßnahmen, die Entscheidungen und quasi die Umsetzung zu verschleppen und zu verzögern. Und da muss man deutlich genauer hinschauen. Unsere Arbeit basiert sehr stark auf einer britischen Studie, die sich angeschaut hat, wie funktionieren diese neuen Methoden, die Klimakrisenmaßnahmen eigentlich da zu verzögern. Und da gibt es mehrere Kategorien und anhand dieser Kategorien haben wir uns das mal angeschaut, exemplarisch in einem längeren Zeitraum im letzten Jahr. Einerseits, worüber wurde gesprochen und andererseits, wie wurde darüber gesprochen, weil es eben deutlich schwieriger ist, nicht nur reinzuschauen, sondern auch zu verstehen, wie das funktioniert. Delay funktioniert oder diese Verschleppung funktioniert im Wesentlichen so, dass man unterschiedliche Taktiken eigentlich anwendet, fast rhetorische Kniffe. Also man kann beispielsweise mit Scheinargumenten auftauchen, also wir kennen das mit E-Fuels oder Wasserstoff oder grüne Gase. Es wird sozusagen eine Fata Morgana aufgebaut, einer Lösung, die aber dann, wenn man genauer hinschaut, keine ist.
Da muss ich gleich mal dazwischen fragen, fürchte ich. Also warum ist das eine Fata Morgana? Manche sehen das ja doch als Technik und Fortschritt und womöglich könnte uns das retten, ist so manchmal.
Ja. Da haben Sie vollkommen recht und ich glaube, die das sagen, haben zu einem Teil recht und das macht es sehr schwierig, da reinzuschauen, weil das Schwierigste bei diesen Argumenten ist, dass sie ja einen wahren Kern haben. Und für mich immer ein gutes Beispiel ist so ein bisschen das Schweizer Messer. Da gibt es den Energieexperten Michael Liebreich aus Großbritannien, der hat das ein bisschen geprägt. Der Wasserstoff ist das Schweizer Messer der Energiewende. Das meint aber eher sarkastisch, weil wenn vor Ihnen auf der Straße ein Baum liegt und Sie haben eine Motorsäge und ein Schweizer Messer, dann könnten Sie natürlich den Baum zerschneiden mit dem Schweizer Messer, Sie würden es aber wahrscheinlich mit der Motorsäge machen. Bei E-Fuels ist es ähnlich. Natürlich gibt es, oder bei Wasserstoff ähnlich, natürlich gibt es einen sinnvollen Anwendungsbereich, natürlich kann man es für sehr viele Dinge verwenden. Man kann es nur nicht für alle Dinge gleich gut verwenden. Und wenn Sie beispielsweise mit Wasserstoff eine Therme im Haus betreiben, dann ist es nicht nur teuer und technisch sehr fragwürdig, sondern es ist vor allem mengenmäßig und auch zeitmäßig einfach nicht drin. Das heißt, es ist eine Fata Morgana, eine Scheinlösung für diese Anwendung. Andere Fälle, und wir sprechen da von Hard-to-Abate-Sektoren, also das sind Sektoren, die halt wenige Möglichkeiten haben zu dekarbonisieren, wie zum Beispiel die Industrie. Für die macht das natürlich Sinn, weil die haben nichts anderes. Die brauchen den Wasserstoff. Insofern, da muss man genau reinschauen und deswegen ist das Scheinargument so schwierig zu identifizieren und ich glaube, deswegen ist das auch ein gutes Beispiel dafür, dass es auch in der Medienlandschaft immer schwieriger geworden ist, da reinzuschauen, weil natürlich die Ressourcenausstattung der Medienhäuser ist nicht besser geworden, die Komplexität steigt und wenn man da mit solchen, auch mit hohem Kapitaleinsatz, solche Scheinlösungen aufbaut, dann ist es sehr schwierig reinzuschauen und ehrlicherweise, die Geschichte ist auch nicht besonders spannend auf den ersten Blick und es ist sehr schwer, da reinzuschauen. Also alles nicht sehr hilfreich für die Lösung der Klimakrise, aber natürlich sehr hilfreich, wenn man damit arbeiten möchte, als rhetorische Finte.
Ein konkretes Beispiel ist Kanzler Nehammer mit der Aussage, er werde sich weiter für grüne Verbrenner einsetzen, die eben mit E-Fuels fahren. Sie haben sich das durchgerechnet und das ist eigentlich ein verschleppendes Scheinargument, wenn ich das richtig sehe.
Genau, das ist natürlich, macht es auf den ersten Blick Sinn. Man kann, wenn man grüne Treibstoffe herstellen kann, dass man damit ein wichtiges Problem lösen könnte, nämlich den Pkw-Verkehr. Technologisch sieht man aber, dass es einerseits für den Pkw-Verkehr einfach schon Lösungen gibt, nämlich vor allem natürlich, wenn man es eins zu eins ersetzen möchte, das Elektroauto, das einfach technologisch schon massentauglich ist und auch massenhaft produziert wird, nur halt leider in Europa noch nicht ausreichend gut und nicht hochentwickelt genug. Und wenn man es eben durchrechnet, jetzt mal unabhängig vom Energieverbrauch für die Herstellung und unabhängig davon, dass es bis 2030 nicht ansatzweise genügend Erzeugungskapazitäten weltweit gibt, um auch nur ansatzweise das kleine Österreich zu versorgen, sieht man, dass jede Studie, die es gibt, davon ausgeht, dass der Liter halt um die 4 Euro oder mehr kosten wird. Nämlich über einen sehr langen Zeitraum bis in Richtung 2040, selbst bei den optimistischeren Studien. Wenn das unendlich vorhanden ist, also das ist, kommt ja auch noch dazu, dass die Menge halt natürlich nicht unendlich vorhanden ist. Und wenn man es durchrechnet und kann man sich eben überlegen, ob die Pendler und Pendlerinnen in Österreich in Zukunft 4 oder 5 Euro pro Liter Benzin oder Diesel zahlen oder die Differenz durch den Staat ausgeglichen wird und wenn man davon ausgeht, dass wir derzeit 9 Milliarden Liter Diesel oder Benzin tanken und man muss das mit 2 oder 3 Euro pro Liter stützen, dann ist man bei 18 Milliarden Euro oder mehr, die aus dem Budget kommen müssen und das jährlich. Zum Vergleich, wenn man die Autos sukzessive durch E-Autos ersetzt, die jetzt jährlich neu zugekauft werden, dann ist man beim Bruchteil davon, wenn man quasi jedes einzelne Auto mit einem Großteil des Kaufbetrags fördert.
Jetzt haben Sie gesagt, das sind Scheinlösungen, da braucht man aber doch ein gewisses Fachwissen, um die dann eigentlich als Scheinlösungen zu falsifizieren eigentlich. Wie ist das da in der Studie von sich gegangen? Sind Sie da methodisch vorgegangen, dass Sie gesagt haben, da werden jetzt Scheinlösungen propagiert?
Also zum einen, die Basis war eben eine unter anderem diese britische Studie, die diese Verschleppungstaktiken einerseits mal kategorisiert hat. Also die Basis ist sozusagen eine wissenschaftliche Arbeit, die sich anschaut, was gibt es da überhaupt für Argumente, für Taktiken. Scheinlösungen ist das eine, man kann genauso, wir nennen es Verantwortungskarussell drehen, das kennen wir eh. Der Bund ist schuld, die Länder sind schuld, am Ende ist natürlich die EU immer schuld oder das Individuum ist schuld. Auf jeden Fall sind wir nicht schuld, sondern wer andere ist schuld. Auch das ist so ein Argument. Und das war mir die Basis und der Filter, der drüber gelaufen ist über die Medienartikel, im letzten Jahr, wo wir uns einfach angeschaut haben, welche Themen werden wie diskutiert. Und tatsächlich kann man es auf den ersten Blick sozusagen mit dieser Methodik relativ leicht identifizieren, weil die Argumente, wenn man mal weiß, wie sie funktionieren, recht gut identifizierbar sind. Schwieriger ist es dann eben bei Scheinlösungen, weil eben da braucht man immer ein hohes technisches Verständnis, da braucht es Kontextwissen und kleine Eigenwerbung natürlich, unser Name ist nicht vom Himmel gefallen, sondern dieses Kontextwissen ist einfach auch relevant, wenn wir uns weiter mit der Klimakrise auseinandersetzen oder den Lösungen, weil das ist alles sehr kompliziert, alles sehr technisch oder sozialwissenschaftlich anspruchsvoll und all das braucht Kontextwissen und ein bisschen Verständnis, eine Einordnung. Woher kommt das? Warum braucht man das? Und einen tiefergehenden Blick und sehr oft auch nicht nur die wissenschaftliche Brille, sondern auch sozusagen eine Art Kontextwissen über mehrere Bereiche hinweg, Politik, Wirtschaft und Technik, um das halt zu verstehen und einzuordnen und eben leichter verdaubar zu machen und leichter erklärbar zu machen für die, deren Handwerk das ist, wie zum Beispiel Medien. Aber auch, wir sehen das natürlich auch Bürgerinnen und Bürger und vor allem auch Unternehmen, die zu Recht mittlerweile sehr, sehr stark darauf hinweisen, dass der Abstand zwischen dem, was getan wird und zwischen dem, was allen klar ist, was getan werden müsste, sehr groß ist. Und auch hier braucht es Kontextwissen, was passiert in diesem Tal der Tränen, in dieser Schlucht, in der niemand genau weiß, was da eigentlich vor sich geht.
Sie haben mehrere Medien analysiert, glaube ich. Das war Standard, die Presse, Kronenzeitung.
Kronenzeitung nicht, ORF zum Beispiel. Okay. Genau, also mehrere Medien und auch nicht nur Print, sondern auch online. Und wir haben uns auch angeschaut, sozusagen, wer sind die wesentlichen Akteurinnen. Und da ist natürlich erfreulich, dass mittlerweile jede Partei sich zu dem Thema artikuliert. Also es kann niemand mehr dran vorbei, das ist ein gutes Zeichen. Auch ein gutes Zeichen ist, dass es eben im politischen Tagesgeschäft angekommen ist. Das heißt, es wird sehr viel auf politischer Ebene diskutiert und natürlich jetzt auch nicht besonders verwunderlich, vor allem natürlich von den Regierungsparteien, weil eine der Regierungsparteien Klima als Kernthema hat. Und dadurch natürlich überproportional geprägt von ÖVP und Grünen. Aber wir sehen es auch bei den anderen. Und auch erfreulich ist im Grunde, dass die Leugnung der Klimakrise eigentlich nur mehr von einer Partei gemacht wurde, nämlich von der FPÖ. Die anderen sind sozusagen, wir nennen es jetzt konstruktiv und möglicherweise eher destruktive Verschleppungstaktiken. Ich versuche da sehr vorsichtig zu sein. Und da kann man natürlich auch sehr klar herauslesen, wie stark sich welche Partei sozusagen mit welchem Diskurs beschäftigt. Und da zeigt sich eben sehr stark, wir haben das gewichtet nach der Vertretung im Nationalrat, also politisches Gewicht zeigt sich durch die Vertretung im Nationalrat. Und da sieht man zum Beispiel sehr stark, dass FPÖ und ÖVP eben sehr überproportional zu ihrer Vertretung sich eher Verschleppungstaktiken oder verschleppenden Argumenten bedienen. Das Grüne, ich meine, wenig verwunderlich, sie haben Klima sozusagen als Kernthema, sich überproportional stark konstruktive Argumente bedienen und auch bei der SPÖ sieht man das stärker im Vergleich zu ihrer Repräsentanz. Genau, und die Neos sind ungefähr gleich, so im Wesentlichen das Bottomline und dann muss man natürlich tiefer reinschauen, was das dann konkret heißt, in welchem Aspekt wie.
Jetzt muss ich gleich eine unangenehme Frage stellen. Jemand, der für eine grüne Ministerin gearbeitet hat und eine Klimaaktivistin, bringen eine Studie heraus, wo die Grünen und die Klimaaktivisten als konstruktiv gelten und die anderen ÖVP, FPÖ als Bremser. Das ist ja nicht so gerade überraschend.
Zum einen, unser Institut wurde gegründet von drei Leuten, von der Tina Deutsch. Die kommt aus der Wirtschaft und hat auch früher mal für fossile Unternehmen gearbeitet. Ich habe 3 Jahre von ungefähr 15 Jahren in einem politischen Kabinett gearbeitet, das stimmt. Und die Katharina Rogenhofer natürlich mit dem Klimavolksbegehren sehr stark klimapunziert, aber Klima ist aus meiner Sicht kein parteipolitisches Thema und das sieht man halt auch bei den Themen, die diskutiert werden. Klima hat im Wesentlichen mit jedem Gesellschaftsbereich zu tun und die Klimakrise betrifft uns halt auch alle und ist so ungefähr wie die Schwerkraft schwer wegzuleugnen. Das heißt, jede Partei sollte sich mit der Schwerkraft auseinandersetzen und jede Partei sollte sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Die Frage ist, wie tut sie das? Und ich glaube, es macht einfach Sinn, sie tiefer reinzuschauen, warum tun sie das und wie tun sie das und woher kommt das? Weil die Demokratie ist ja nicht so, dass eine Partei die Demokratie macht, sondern die Demokratie macht die Partei. Und eine gesunde Demokratie braucht den Diskurs und braucht auch Transparenz und Verständnis darüber, wie der Diskurs geführt wird. Erst dann kann man tiefer reingehen in die Argumente und auch die Ausrichtungen zu bestimmten Themen. Und deswegen haben wir auch die Studie gemacht, um da ein bisschen tiefer reinzuschauen und auch einen verfassteren Diskurs eben zu prägen. Man muss genauer hinschauen und genauer fragen. Vielfach ist es ja auch so, dass vielleicht jetzt ein bisschen verwunderlich, aber man kann ja durchaus ein bisschen Mitleid haben, dass es für viele vielleicht nicht möglich ist, einen konstruktiven Diskurs zu prägen, weil man halt Abhängigkeiten hat, weil man natürlich Strategien hat, die nicht so schnell zu ändern sind und man hat eine Klientel, die man halt mitnehmen muss.
Auf was sprechen Sie da an?
Naja, es ist immer so in einer Zeit der Veränderung, das eine geht, das andere kommt. Und in dieser Zeit sehen wir halt sehr massiv Diskussionen darüber, wie schnell geht diese Veränderung, mit welchen Mitteln geht die Veränderung. Und vielfach natürlich muss man immer reflektieren. Wir befinden uns in einer Zeit, die 150 Jahre lang von fossiler Energie geprägt wurde. Alles, alle Gesetze, wie wir uns bewegen, wie wir heizen, wie wir kochen, ist geprägt von fossiler Energie. Und natürlich, wenn du ein System über 150 Jahre aufbaust, dann versuchst du das System zu erhalten. Und da gibt es nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern natürlich gibt es Menschen, die haben das aufgebaut und denen kann man jetzt nicht sagen, ihr habt das alles falsch gemacht. Das heißt, für eine Partei, jetzt rein rational, ist es natürlich schwierig zu sagen, einem Teil der Klientel, das war ein Blödsinn, was ihr gemacht habt. Ich glaube auch nicht, dass das klug ist, das so zu argumentieren. Aber das war sozusagen jetzt ein bisschen dieses der Versuch oder eigentlich der bewusste Ansatz, dass man das natürlich verstehen muss. Aber das heißt nicht, dass dieses Verständnis die Politik prägen muss, sondern man muss einen Weg finden, mit der Politik halt die Veränderung zu prägen. Und die kann man halt dann nicht prägen für die Gasindustrie, die natürlich hohes Interesse hat, die Gasinfrastruktur weiter zu nutzen in der Form, weil es natürlich ein lukratives Geschäft ist. Aber auch hier wieder, Partikularinteressen können nicht eine gesamte Volkswirtschaft in Geiselhaft nehmen, sondern da muss man halt hinschauen und muss Lösungen finden. Und man muss auch darüber reden, wie man halt rauskommt aus diesen Abhängigkeiten, weil eine Zukunft in der Form, die zu 100% auf der Infrastruktur, auf diesen fossilen Strukturen basieren, die gibt es halt nicht. Das ist physikalisch einfach unmöglich.
Jetzt haben wir gesagt, die Ergebnisse waren jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Gibt es trotzdem irgendwas in der Studie, was Sie überrascht hat?
Zum einen nicht überraschend. Also es gibt immer so diese Hypothesen und was es bisher noch nicht gab, das ist eben die ganze Studie in der Form, gab es noch nie in Österreich. Man hat sie noch nie angeschaut, wie positionieren sie jetzt diskursiv die Parteien. Man hat sich immer nur einzelne Themen angeschaut und in der Form haben wir jetzt einmal eine Landkarte und können darüber reden, wer positioniert sich wie und warum. Das ist, finde ich, eine wichtige Aussage und nämlich auch fundamentiert. Also es ist keine Hypothese, sondern das ist eine Tatsache. Das Zweite ist natürlich nicht nur in den Details, gibt es viele, viele spannende Aspekte. Was ich besonders interessant gefunden habe, war beispielsweise, dass wir sehr stark gesehen haben, dass wenn wir uns anschauen, welche Ebenen werden wie argumentiert, also auf regionaler Ebene, dann sieht man sehr stark, dass zum Beispiel die EU-Ebene, wenn sie in Österreich diskutiert wird, meistens mit Verschleppungsargumenten bedient wird und wenig konstruktiv. Also es gibt so anteilig doppelt so viele unterschiedliche Argumente eben aus der Schublade Verschleppung, wenn man über die EU-Ebene spricht, als auf nationaler Ebene.
Haben Sie da ein Beispiel?
Naja, der Green Deal zum Beispiel als Ganzes. Also der Green Deal hängt da ziemlich draußen, ist auch ein bisschen verständlich, weil der Green Deal ein sehr umfangreiches Paket war, das sehr tief reingeht und eigentlich den Wunsch vieler Akteurinnen, auch konservativer, bedient, dass wir klare Regeln brauchen, dass wir klare Gesetze brauchen. Gleichzeitig natürlich, wenn man klare Regeln und klare Gesetze macht auf EU-Ebene, dann muss man leider auch das Unschöne einzementieren, nämlich, dass es da auch einen Raum gibt oder einen Raum nicht mehr gibt, zum Beispiel für fossile Energie, den es vorher gab. Und der Green Deal insgesamt sozusagen wäre ein vollkommen neues Betriebssystem auf einem dann auch neuen Computer, wenn man so möchte. Und der Computer ist halt die Volkswirtschaft der Europäischen Union in Zukunft und wenn man über dieses Betriebssystem dann darüber diskutiert, dann ist natürlich jemand traurig, dass es dann keine Disketten mehr verträgt. Und das ist eben der Green Deal als Ganzes. Und das hat auch sehr stark das Ergebnis geprägt, weil wir eben sehen, dass bei den meisten Nennungen insgesamt im Gesamtsample nicht nur die nationalen waren, wie zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, sondern an zweiter Stelle auch gleich der Green Deal kam. Auch hier, wenn man optimistisch ist, natürlich sehr schön, wenn wir in Österreich europäische Themen diskutieren. wiederum sehr schlecht, dass man ablesen kann, dass es sehr meistens auch eben verschleppend geprägt ist und auch von den Nachteilen geprägt ist.
Apropos Nachteile, es gibt auch Vorteile des Klimaschutzes und darauf wird viel zu wenig hingewiesen, wie man in der Studie gesehen hat. Müssen sich da nicht auch die Grünen an die Nase fassen?
Ich glaube, um es offen zu sagen, also seine persönliche Aussage, ich glaube, die ganze Klimabewegung neigt sehr dazu, einerseits eher auf Nachteile fokussiert zu sein, auch weil die Nachteile von der Gegenseite sozusagen sehr stark gespielt werden. Man ist sehr oft in der Reaktion drin. Also wenn man über Lösungen spricht, zum Beispiel über Elektroautos, dann kommt von der Gegenseite natürlich, die fossile Autos verkaufen wollen oder den Verbrennermotor lang im System halten wollen, kommen sehr viele Argumente, die auf unterschiedlichen Wegen eingespielt werden, auch über Interessenvertretungen. Argumente wie die Batterien sind ja nicht sauber, die Elektromobilität, weiß man nicht so genau, ob die Autos überhaupt so weit fahren und. Das verhaftet sehr stark in der Bevölkerung. Und reaktiv darauf natürlich der Reflex, wo man versucht zu rechtfertigen, warum das nicht so ist. Das ist sehr schwierig, da rauszukommen. Das ist auch die Populismusfalle, die, glaube ich, in anderen Bereichen natürlich Platz greift und die, glaube ich, insbesondere für Journalistinnen sehr schwer ist. Wenn man mal in dem Ding drin ist, kommt man schwer raus und insofern natürlich auch die Grünen. Und zum anderen ist es auch, glaube ich, noch immer nicht ganz angekommen, dass diese Veränderung halt auf jeden Fall stattfinden wird und man sie gestalten muss in irgendeiner Form. Das heißt, du hast immer das Problem zu argumentieren, die Veränderung findet statt. Wenn wer anderer kommt und sagt, na, passt, also das kann alles so bleiben, wie es ist, dann bist du immer der sozusagen ein bisschen im Nachteil ist. Auch hier wieder die Populismusfalle, in die man reintappt. Dann kann man noch lange darüber diskutieren, über unterschiedliche Ansätze, aber in Summe ist es natürlich so, dass es bisher nicht gelungen ist, einen positiven Frame zu prägen. Oder positive Frames, weil es ja durchaus unterschiedliche positive Bilder geben könnte. Im Grunde, und das sagen wir auch die Kernaussage des Green Deal, wir befinden uns in einem globalen Wettbewerb um die Technologien der Zukunft und wenn wir den Green Deal bzw. eine analoge, ambitionierte Politik nicht fahren, dann wird Europa heute halt ein Freilichtmuseum und auch hier das Freilichtmuseum ist keine schöne Zukunftsperspektive. Auch hier wäre es natürlich sinnvoller, ein besseres Argument zu finden, auch von meiner Seite zu sagen, die Prosperität der Zukunft ist natürlich XYZ. Also ich bin dankbar für Vorschläge, wie wir eine Metapher prägen können, Disney World der Volkswirtschaften.
Sie haben vorher von den Verschleppungstaktiken von den diversen gesprochen, was mich interessieren würde. Werden die bewusst eingesetzt von den Klimaschutzmaßnahmen-Gegnern oder ist das einfach so ein
Reflex?
Ja.
Ich glaube, es ist alles, all of it. Man kann man durchaus historisch sie bedienen. Das hat ja schon, also die zugrunde liegenden Strategien sind nicht neu. Also das hat schon mit der Tabakindustrie in den 50er, 60er, 70er Jahren angefangen. Man gibt genügend Literatur und auch Studien dazu. Auch damals wurde mit ähnlichen Taktiken gearbeitet und natürlich gibt es wirtschaftliche Interessen. Die USA sind da wesentlich besser bearbeitet und auch Großbritannien. Deswegen haben wir uns sehr stark aus diesen Räumen bedient, weil die sehr gut aufgearbeitet sind. Und so eine Studie wie unsere zum Beispiel gibt es halt im deutschsprachigen Raum in der Form nicht. Da ist noch viel zu machen. Und es zeigt sich halt da sehr stark, dass es natürlich einerseits wirtschaftliche Interessen sehr stark sind von denen, die halt jetzt gut verdienen. Salopp gesagt, die sie auch sehr stark durchsetzen können, weil sie halt institutionell sehr stark verankert sind, weil sie Standesvertretungen haben, weil sie auch Pflichtvertretungen haben. Und in den USA wurde das eben sehr gut analysiert, dass sie beispielsweise Koch Industries oder Exxon und andere eigene Thinktanks aufbauen, wie das Heartland-Institut, die halt Narrative in die Gesellschaft reinspülen. Und natürlich kann man auch quasi das über Europa drüberlegen und dann solche Beispiele auch in Europa finden. Also es gibt unterschiedliche Astroturfing-Organisationen in Österreich, aber natürlich auch in ganz Europa.
Das heißt, im Prinzip hat das System und ist nicht so irgendwie ein Reflex, der irgendwie passiert, sondern man überlegt sich das schon in den Parteien.
Ich glaube, die Parteien sind nochmal was anderes und ich glaube, da kommt es eben zu einer Mischung. Der Reflex, man kann es durchaus Reflex nehmen, weil natürlich, wenn ich jemandem seine wirtschaftliche Grundlage entziehe, also ich nehme jetzt Exxon den Business Case fossiles Öl weg, dann reagiert der drauf und versucht Lösungen zu finden, die halt nicht sauber sind oder die halt moralisch zumindest verwerflich sind. Auf anderen Ebenen geht es ein bisschen auch um Verantwortung und Reflexionsfähigkeit. Das betrifft natürlich auch die Medien, die auch Verantwortung haben in dem Fall, solche Dinge auch aufzuzeigen und zu beschreiben. Hier passiert jetzt auch gerade nichts anderes. Und wenn das Profil beispielsweise einen Beitrag bringt zu Fake News im Kontext der EU-Wahl aus Russland, dann ist es ein gutes Beispiel dafür, dass man sich mit dem Thema ja auseinandersetzt. Auf politischer Ebene kommt nicht nur die Verantwortung dazu, sondern natürlich auch vielfach, denke ich, das Wiederholen von Informationen, die man bekommt von jemandem, dem man traut oder trauen will. Also ich glaube, auch hier ist es nicht zwingend immer nur verwerflich, sondern etablierte Strukturen, die halt ins eigene Wertesystem reinpassen. Umso wichtiger natürlich eben durch solche Studien, durch journalistische Arbeit darauf hinzuweisen, weil da gibt es natürlich einen Rechtfertigungsdruck oder eine Rechtfertigungsnotwendigkeit.
Apropos Fake News, die Sie gerade genannt haben, hat man da vieles gefunden in der österreichischen Politik- und Medienlandschaft im letzten Jahr?
Fake News ist ja ein relativ undefinierter Begriff. Ich würde sagen, vieles von dem, was wir eben da kategorisieren als Verschleppungsargumente, kann man als Fake News bezeichnen, natürlich. Die Frage ist einfach, wird es bewusst oder unbewusst gestreut? Und wenn wir uns das Beispiel E-Fuels hernehmen, wir haben E-Fuels und grünes Gas exemplarisch in einer früheren Analyse einmal aufgearbeitet. Tatsächlich, wenn man sich peer-reviewte Studien, unabhängige Studien anschaut, dann gibt es einfach einen Konsens darüber, wofür die eingesetzt werden können und wofür nicht. Und wir sehen halt, dass trotzdem Personen, Organisationen das sehr stark in den Diskurs einbringen. Und das kann man dann durchaus als Fake News bezeichnen. Die Frage ist eben, wie geht man damit um? Und das wird jetzt im Kontext der Wahl sehr spannend.
Wie sollte man denn im Idealfall damit umgehen?
Ich habe es ja schon ein bisschen angeschnitten. Ich glaube eben, was das Profil jetzt gemacht hat, zum Beispiel mit diesem Artikel, der jetzt unmittelbar in einem der letzten Magazine war, ist sozusagen von Medienseite diese Dinge aufzeigen. Kritisch hinterfragen, Ressourcen anzapfen, die es gibt, um das kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, nicht nur wissenschaftlich hinterfragen, sondern auch versuchen, ein bisschen reinzuhören, woher kommt das? Und das ist auch der Aspekt, der, finde ich, nicht nur für Medien spannend ist, sondern natürlich für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, weil man hört das von dieser Seite auch sehr stark. Und sehr viele dieser Dinge sind vor allem mit einer unternehmerischen Denke sehr schnell zu entzaubern. Also E-Fuels zum Beispiel, da muss man nicht zweimal nachrechnen. Und jeder von uns und jeder von diesen Unternehmerinnen und Unternehmern ist ein Stakeholder oder ein Peer für eine politische Partei. Und natürlich macht es Sinn, das doch dort zu artikulieren oder auch in Richtung der Interessenvertretungen zu artikulieren, dass das, sagen wir mal, sehr höflich kein guter Weg ist, sich auf solche Argumente zu verlassen, weil wir sind aus dieser Phase des Verschleppens heraus und wir müssen jetzt halt einfach Maßnahmen setzen.
Den angesprochenen Artikel finden Sie in den Shownotes.
Jetzt haben Sie die Unternehmen angesprochen, die ja teilweise auch sehr stark stöhnen unter der ganzen Bürokratie, die sie aufgehalst bekommen, auch im Zuge von Klimagesetzgebung, die von der EU kommt. Ist es da gerecht, denen zu sagen, ihr seid Bremser, wenn die sagen, halt, schaut mal, wir wollen wirtschaften auch nur und nicht nur Nachhaltigkeitsberichte erstellen, die Ressourcen fressen und so.
Ja, es kommt aus unserer Studie auch nicht raus, dass Unternehmerinnen Bremser sind. Und ich muss auch sagen, ich habe in meiner bisherigen Berufslaufbahn selten Bremser erlebt. Die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen will was tun und muss was tun. Spannend ist es natürlich, wenn man tiefer reinschaut. Ich höre oft das Argument, Verfahren beschleunigen beispielsweise. Oder eben auch die überbordende Bürokratie, da muss man halt sagen, es gibt für viele dieser Dinge gibt es noch gar nichts. Also es gibt für viele dieser Dinge, für viele Prozessumstellungen beispielsweise keine Regularien, keine Gesetze. Für dieses fossile System haben wir halt einfach Gesetze schon seit Jahren, die nehmen wir für gegeben hin. Wenn ich diese Dinge neu schreibe, nennen wir das Bürokratie. Das ist halt auch irgendwie seltsam und da muss man uns überlegen, wie wir damit umgehen. Weil natürlich brauche ich einen gesetzlichen Rahmen dafür, für Dinge, die es noch nicht gibt, die gestaltet werden müssen. Und natürlich heißt das dann Investitionssicherheit, weil in den luftleeren Raum rein investieren kann ich nicht. Und ich brauche nun mal, wenn ich beispielsweise einen Prozess von Gas auf Strom umstelle, also ich schmelze zum Beispiel, sagen wir mal, Stahl oder Glas, nicht mehr mit Gas, sondern mit Strom, habe ich andere Auflagen, habe ich andere Maßnahmen, die ich ergreifen muss, brauche ich plötzlich eine Stromleitung statt eine Gasleitung. Das heißt, auch hier gibt es ein Framing und da müssen wir uns auch überlegen, wie prägen wir das. Und dann nehme ich Unternehmen genauso wie Bürgerinnen ein bisschen in Schutz. Ich glaube, es bringt nichts, das auf das Individuum runterzubrechen, sondern da gibt es historisch einfach immer Vertretungen, die das machen. Ich war lang genug selbst in einer, die halt anfangen müssen, diese Veränderung zu gestalten. Exemplarisch kann man schon sagen, dass es, wenn es keinen klaren Weg gibt, die Taxonomie ist für mich so ein gutes Beispiel, wird auch immer wieder als Bürokratiemonster bezeichnet. Natürlich ist es sehr, sehr aufwendig und natürlich ist es schwierig. Gleichzeitig sieht man sehr stark, dass der Wunsch da war und da ist, auf Brüsseler Ebene beispielsweise, das sehr hands-on zu machen und sehr griffig zu machen. Wenn ich aber allerdings mich auf den Verhandlungstisch setze und sage, das ist ein Blödsinn und das ist ein Bürokratiemonster und wir wollen das gar nicht machen, dann wird es schwierig, das konstruktiv zu gestalten. Auch das macht Verschleppung, es macht Lösungen unkonstruktiv. Und das heißt, ich muss auch eine Lösung finden, die nach vorne führt und nicht nur eine, die heißt, das geht halt nicht, weil es Bürokratie ist. Das ist ein bisschen ein Zirkelschluss und das bringt uns nichts.
Trotzdem passieren dann so Dinge wie, dass von den Grünen zum Beispiel gefordert wird, das Gas auszusteigen, was für Mieter zum Beispiel auch gar nicht möglich ist. Die sind da abhängig davon, was der Hausbesitzer machen will. Wie müsste man mit solchen Dingen umgehen? Also da versteht man ja, dass ein bisschen gebremst wird auch manchmal.
Ja, also ich glaube, die Forderung kommt ja nicht nur von einer politischen Partei, sondern die Forderung ergibt sich aus vielen unterschiedlichen Aspekten. Beispielsweise ist es ja auch so, dass nicht nur durch die Gaskrise, sondern auch vorher schon Mieterinnen, aber auch Eigentümerinnen in solchen Gebäuden aus Gas raus wollten. Die Stadt Wien hat schon wesentlich früher einen Gasausstieg beschlossen. Und ich glaube, was schon mal helfen würde, wäre zu akzeptieren, dass es halt sozusagen jetzt kein Lichtschalter ist. Und plötzlich dreht ihr jeweils Gas ab, sondern dass es durchaus okay ist, dass man das auf Jahrzehnte sieht. Das heißt, es kann natürlich sein, dass irgendwann in einem Gebäude sozusagen keine Gastherme mehr da ist. Aber das heißt nicht, dass das morgen ist, was dann natürlich die Maßnahme massiv erleichtert, weil wenn ihr über 10, 15, 20 Jahre sicher planen kann, dann ist das deutlich billiger. Und um ehrlich zu sein, das Haus, das im Zeitraum von 20 Jahren nicht angegriffen wird, das gibt es nicht. Also es gibt immer irgendeine Maßnahme, wo sie das anbietet. Das heißt, wichtiger wäre hier hinzuweisen darauf, dass es Planungssicherheit braucht, klare Entscheidungen und einen klaren Pfad und natürlich flankierende soziale Maßnahmen. Aber wir sehen das natürlich in vielen Aspekten auch, das kann als Verschleppung eingesetzt werden. Das kostet zu viel, gibt es nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei Bürgerinnen und Bürgern, bei Privaten, bei uns. Und auch hier kann das als Verschleppungsargument missbraucht werden, indem man sagt, das können wir uns nicht leisten, das funktioniert nicht. Das ist aber keine Lösung. Das ist nur eine Verzögerung dessen, was eh passiert. Also wenn ich aus dem Haus springe und sage, das mit der Schwerkraft, da sind sie nicht alle einig und die Welt ist jetzt nicht zwingend rund, sondern vielleicht ist sie flach und dann kann das mit der Schwerkraft auch so nicht funktionieren, ist okay, aber es ist nicht belegbar und der Aufschlag wird dennoch erfolgen. Es hilft nichts.
Wir haben es eh schon ein bisschen diskutiert, wie man dem entgegenwirken kann und wessen Aufgabe das eigentlich ist. Können wir das vielleicht nochmal ein bisschen aufdröseln? Die Medien haben wir schon genannt. Wahrscheinlich gibt es auch PolitikerInnen, die da...
Klar, also ich habe mich auch sehr gefürchtet, davor die Medien als erstes zu nennen. Aber tatsächlich gab es das gute Beispiel aus dem Profil jetzt mit dem Fake News Aspekt aus Russland. Und auch sehr wichtig, weil es halt jetzt im Kontext der Wahlen halt mehr aufschlagen wird. Natürlich, es geht ja nicht nur so, dass man das abschieben kann. Auch hier gibt es ein Verantwortungskarussell. Natürlich müssen wir uns als Menschen auch mehr damit auseinandersetzen. Spätestens, wir haben es ja bei der Gaskrise jetzt gesehen, dass wir uns plötzlich mit Energie viel mehr auseinandersetzen müssen, was vorher einfach da war, und plötzlich ist es ein Thema. Es ist leider so, wir müssen uns selbst auch damit mehr auseinandersetzen. Medien sind natürlich jetzt so ein wichtiges Element, wo sich Menschen informieren können. Aber ich glaube, so was ein wichtiges Argument aus meiner Sicht ist, ist das auch einfordern, auch von der Politik einfordern. Es ist natürlich, ich kann mir es wünschen, dass PolitikerInnen das intrinsisch motiviert machen, viele machen es eh, und das in fast allen Parteien. Aber ich glaube, es macht auch Sinn, oder es ist notwendig, dass das nicht nur BürgerInnen einfordern, sondern eben auch Unternehmen, also die Gesellschaft eigentlich einfordert, dass das passiert, eben auch auf politischer Ebene. Und dass wir, deswegen gibt es ja auch uns, dass wir stärker darüber diskutieren, was braucht es noch im Gesamtgefüge. Weil zum Beispiel, was die Tina Deutsch, die Katharina Rogenhofer und mich sehr stark geprägt hat, war, es gibt in Österreich keinen Think Tank, kein Institut, keine Einheit, die sich sozusagen unabhängig mit dem Thema auseinandersetzt. Es gibt wissenschaftliche Institute, aber es gibt sowas wie uns, was jetzt sozusagen versucht, da im diskursiven, argumentativen, fachlichen eine Brücke zu schlagen. Sowas gibt es nicht, und wir kennen das in anderen Bereichen halt auch, dass es da fehlt. Also ich glaube, auch in Österreich wäre es sehr wichtig, dass eine stärkere gesellschaftliche, institutionelle, zivilgesellschaftliche, unabhängige Vertretung da ist, entsteht in allen Bereichen, die den Diskurs halt einfach lebhafter macht und diverser macht.
Jetzt kennen Sie den politischen Betrieb recht gut von innen. Jetzt hat Ihre Studie praktisch gezeigt, dass, was Sie vorher gesagt haben, was es nicht sein soll, dass Klimathemen parteipolitisch motiviert sind. Aber eigentlich zeigt die Studie genau das, dass das ein parteipolitisches Thema ist für jede Partei auf einem anderen Level. Wie kann man das durchbrechen, oder ist das eh schon im politischen System so festgefahren und festzementiert, dass man da eigentlich eh keine Chance mehr hat?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man das Wort Klima hernimmt, dann ist das Klima natürlich sehr stark besetzt mit den Grünen. Wenn man Klima wegnimmt und als Proxy sieht für viele Dinge, dann hat es auf jeden Fall eine Vertretung in allen Parteien, weil diese wirtschaftliche Transformation, es gibt eine Veränderung, es gibt eine stärkere Elektrifizierung, das heißt weniger Verbrennungsprozesse. Das ist nicht nur der Verbrennungsmotor, sondern das sind eben auch Stahlschmelzen. Ich kann das Klimathema vollkommen wegräumen und kann über Wettbewerbsfähigkeit reden. Da wird sich schon wer finden, der das Thema wichtig findet. Es gab früher einmal Wirtschaftsparteien in Österreich, und der wirtschaftliche Aspekt ist sehr wichtig. Sozialpolitisch natürlich auch wichtig. Die Menschen steigen sowieso aus Gas aus, sukzessive, und sind auch in dieser Kostenfalle drin. Da brauche ich eine sozialpolitische Lösung dafür. Das ist jetzt nicht so, dass Themen, die mit Klima assoziiert sind, oder Lösungen, die aus der Klimakrise erwachsen, zwingend nur einer Partei umzuhängen sind. Und ich glaube, das müssen wir auch sozusagen stärker diskursiv prägen und auch im Verständnis stärker verankern, dass Klima einfach quer liegt über alle Bereiche und eben nicht nur wie das Wort Klima einer Partei zuzurechnen ist.
Jetzt waren Sie im Ministerium. 4 Jahre, glaube ich, wir haben es vorher falsch
gesagt. Fast 4 Jahre.
Wir haben es vorher falsch gesagt, hier die Korrektur.
Das sind 100 Jahre.
Jetzt stellt sich mir die Frage, Sie waren praktisch direkt an den Schalthebeln der Macht in einem Bereich, wo man was bewegen kann, und jetzt machen Sie einen Think Tank. Warum?
Also ich glaube, ich habe die Schalthebel gesehen aus der Entfernung, aber das ist jetzt sehr nett, aber ich versuche das ehrlicherweise ein bisschen zu relativieren. Ich glaube deswegen, also mein Animo war eben zu sehen, wie funktioniert dieser Apparat und wie rational funktioniert der. Das ist von außen natürlich, denkt man sich sehr oft, das ist irrational. Wenn man aber mal versteht, welche Ratio da verfolgt wird, dann macht es durchaus Sinn. Und was ich jetzt gesehen habe, war, dass diese Ratio oder diese Funktionalität, wie die Maschine funktioniert, dass man die von außen nicht verstehen kann und dass die auch nicht oft verstanden wird. Und mein Zugang war halt, das braucht es aber von außen genauso. Es braucht diesen Zugang, es braucht dieses Wissen, es braucht diesen Versuch sozusagen, in der Logik der Maschine Lösungen zu finden, dass die Maschine neue Produkte entwickeln kann oder eine neue Funktionsweise, so wie es auch bei meinen Kolleginnen war, die aus ihren jeweils unterschiedlichen Richtungen gesehen haben, dass die jeweiligen Maschinen auch anders funktionieren müssen, und wir versuchen jetzt sozusagen mit diesen unterschiedlichen Blickwinkeln alle diese Maschinen ein bisschen umzuprogrammieren und neu zu gestalten, dass sie halt uns in eine neue Richtung bringen. Sehr, man merkt einen sehr technischer Zugang. Und das ist auch politisch, technisch, wirtschaftlich ist auch ein bisschen so meine Herkunft. Für einen Hammer ist alles ein Nagel.
Gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen, von außen versteht man nicht, wie es im Klimaministerium zugeht, aber von innen schon?
Das ist eine sehr schwierige Frage und man hört wahrscheinlich nicht, wie ich meine Augen verdreht habe. weil es tatsächlich, finde ich, sehr schwierig ist, solche Dinge herauszuziehen, weil es selten geeignet ist als exemplarisches Beispiel für alles. Ich glaube, das, was man eben erlebt im politischen Prozess oder in politischen Prozessen, ist oft einmal geprägt, nicht nur von der Tagespolitik oder von medialen Druck, von Kurzzeitentscheidungen, insbesondere in den letzten 4 Jahren, sondern auch aus dem Wunsch heraus zu gestalten. Und natürlich ist man da sehr drin in dem Druck der eigenen Peer Group, der eigenen Umgebung, Entscheidungen zu finden, die passend sind. Und das hängt mit dem Klimaministerium oder mit den Grünen, wie gesagt, nicht zusammen, sondern das hat jede Partei. Und diese Mischung ist eben sehr oft toxisch, deswegen macht es einfach Sinn. Menschen glauben oft, dass sie den politischen Prozess nicht beeinflussen können, aber deswegen macht es auch Sinn, dass viele Menschen das auch artikulieren an ihr politisches Umfeld, und wir alle haben das wahrscheinlich, weil PolitikerInnen oder EntscheidungsträgerInnen sehr oft dann in einem Raum sitzen, in dem sonst niemand sitzt, mit dem Wissen, das sie haben, und Entscheidungen treffen müssen, die in jedem Fall wahrscheinlich schlecht sind, weil es gibt einfach 8 Millionen Fußballtrainer in Österreich und TrainerInnen, und es gibt 8 oder 9 Millionen MinisterInnen und KanzlerInnen. Und sozusagen, was aus meiner Sicht man mitnehmen kann, ist, dass es wichtig ist, dass man ein positives Bild vermittelt und schon sehr insistierend darauf hinweist, dass es gut wäre, in diesen geschlossenen Räumen gute Entscheidungen zu treffen. Nicht zwingend medial ausgerichtet, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Und ich glaube, das ist schon leider auch stark verloren gegangen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass wir uns als politische Menschen selbst definieren und versuchen, diese Rolle einzunehmen.
Das heißt, der Bürger ist gar nicht so machtlos, wie manche vielleicht glauben, und hat Einfluss über seinen Kreuzerl bei der Wahl hinaus?
Mit absoluter Sicherheit, und sonst würde ich das auch nicht machen, weil ich glaube, dass wir das gestalten und prägen können. Und jetzt als subalterner ehemaliger Kabinettsmitarbeiter weiß ich auch im Sinne meiner Kolleginnen und Kollegen parteiübergreifend, dass man sich in Kabinetten, aber auch im politischen Apparat sehr, sehr intensiv mit BürgerInnen, Anfragen und Stakeholderinteressen auseinandersetzt. Es sind halt nur sehr viele.
Interessen, meinen Sie, oder?
Meinungen,
ja.
Anfragen.
Briefe.
Herausforderungen. Chancen.
Das heißt, Sie sind jetzt da ja geschult darin. Wenn jetzt Sie ein Anliegen haben, an wen würden Sie sich da wenden und wie würden Sie es machen als Bürger, als einfacher Bürger jetzt?
Das hängt vom Anliegen ab.
Müssen wir jetzt eins erfinden.
Ja, also hätten Sie ein gutes Beispiel, so wie ich vorher. Nein, also ich glaube, es hängt tatsächlich vom Thema ab. Und
Bodenversiegelung zum Beispiel, das ist was mir wahnsinnig am Herzen liegt und mir wahnsinnig ärgert. Und ich glaube, es geht vielen BürgerInnen so.
Ich hätte nicht fragen sollen. Also einerseits ist der Auftrag, den wir uns gestellt haben, an dem Thema zu arbeiten, also ein bisschen klarer zu machen, wie Verantwortlichkeiten verteilt sind. Das ist tatsächlich etwas, was ein bisschen zu kurz kommt, dass wir uns damit auseinandersetzen, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich. Eine einfache Methode, nicht verantwortlich zu sein, ist abzulenken und das Verantwortungskarussell zu drehen. Tut mir leid, Brüssel, ohne Brüssel können wir das nicht machen. Ohne Gemeinden können wir das nicht machen, ohne Länder können wir das nicht machen.
Hier ist das Argument beim Bodenschutz, ja.
Genau, und es gibt aber eine Bundesverfassung, in der sehr genau geregelt ist, wer was darf und wer was nicht darf. Und per Default sind für alles, was nicht ausdrücklich der Bund machen muss, die Länder zuständig. Das heißt, der erste Zugang wäre schon mal, sich zu überlegen, wer ist jetzt eigentlich wirklich verantwortlich. Sehr oft reden wir nämlich von Gesetzen, die gemacht werden müssten, um Kompetenzen, die es schon gibt, zu verändern oder neu zuzuteilen. In Wahrheit hat für alles in der Republik jemand die Verantwortung, die ihm per Verfassung zugeteilt wurde oder wird oder per Bundesministeriengesetz. Das heißt, der erste Schritt wäre schon mal, sehr einfach zu überlegen, wer ist jetzt zuständig, wen muss ich ansprechen und wie könnte ich diese Person oder diese Funktion darauf hinweisen, dass mir bewusst ist, dass er oder sie verantwortlich und zuständig ist, sodass der erste Schritt des Verantwortlichkeitskarussells schon mal nicht gedreht werden kann.
Das heißt, in dem Fall Bodenschutz die Landeshauptfrau oder den Landeshauptmann?
Bürgermeister?
Naja, übergeordnet sind schon die Länder dann zuständig, aber wir diskutieren es.
Ja, ja, also wir haben, schon wir wieder leisten schwierig. Wir leisten uns eine sehr komplizierte Kompetenzverteilung, aber wie gesagt, per Default in der Verfassung ist geregelt, dass eigentlich alles, was nicht der Bund ausdrücklich machen soll, die Länder machen. Und natürlich macht es Sinn, dass Länder sich koordinieren. Aber wenn koordinieren heißt, dass der Langsamste bestimmt, wohin der Schnellste laufen darf, dann ist das eine Ausrede, weil der Schnellste darf genauso schnell sein, wie er möchte. Er muss sie nicht koordinieren. Wir haben auch neuen Jugendschutzgesetze, neuen Naturschutzgesetze. Das heißt, wir werden uns wohl auch beim Bodenschutz schnellere und langsamere Geschwindigkeiten leisten können. Und wenn es langsamere gibt, dann muss man wahrscheinlich darüber sprechen, wie man den Langsameren helfen kann, dass sie vielleicht ein bisschen progressiver werden.
Okay, als Bürgerin.
Genau.
Als
Bürgerin sich,
an wen wende ich mich?
Als Bürgerin und Bürger wäre konkret bei Bodenschutz es sinnvoll, sich anzuschauen, wer im jeweiligen Bundesland dafür verantwortlich ist und sehr genau zu benennen, was man gerne hätte oder was man für sinnvoll erachtet und auch darauf hinweisen, warum man weiß, dass es geht und es keinen Sinn macht, jemand anderen dafür das Bummel zuzuschieben.
Und ganz konkret per E-Mail am besten?
Oder? Per E-Mail geht natürlich, es geht auch per Brief, es geht auch, wenn man bei einer Veranstaltung ist, darauf ansprechen, alles gleichzeitig geht auch. Ich glaube, es macht einfach Sinn, sich Gehör zu verschaffen und wenn möglich keine langen, umfangreichen Forderungen zu stellen, sondern sehr pointiert die Knackpunkte anzusprechen. Eben mit dem Hinweis darauf, dass man das einem bewusst ist, dass es dafür keine neuen Regelungen braucht, sondern die zuständige Person diese Regelungen selbst auch machen können und umsetzen kann.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Guter Tipp.
Eine gute Empfehlung. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Florian Maringer vom Kontext-Institut. Wir freuen uns auf Ihr Feedback per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in 2 Wochen bei Vorsicht heiß, dem Profil-Klima-Podcast.
Vorsicht heiß. Der Profil Klima Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.